Ja, also das Jahr, das ist ja noch jung und in den letzten Predigten, da wurden wir schon immer wieder mal so ein bisschen wachgerüttelt oder herausgefordert. Da haben wir zum Beispiel die Jahreslosung, alles, was ihr untereinander tut, soll in Liebe geschehen. Das hört sich nett an, aber wenn du dann erstmal versuchst, wirklich von dir selber wegzusehen und in Liebe Dinge zu tun, wird es manchmal schwierig. Dann hatten wir eine Predigt, wir wollen aktiv werden, um Menschen von Jesus zu erzählen, von der Hoffnung, von dem, was er in unserem Leben bewirkt hat. Da sollen wir etwas weitergeben an andere Leute, dass sie merken, boah, diesen Gott, den gibt es ja tatsächlich. Und dann haben wir noch eine Predigt gehabt, Jesus will unser Vertrauen ganz oder gar nicht gehen oder bleiben. Wir sollen uns entscheiden für ihn, für die Beziehung, damit wir wirklich das Maximum in diesem Leben auch herausholen. Und heute habe ich eine weitere Herausforderung mitgebracht, die unser Herr in der Bibel hat aufschreiben lassen und die ist, steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, Abvers 49. Und wir haben das hier vorne und ich lese einfach mal vorne vor. Jesus sagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe und wie ist mir so bange, bis sie vollbracht ist? Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage nein, sondern Zwietracht. Denn von nun an werden fünf in einem Hause uneins sein, drei gegen zwei und zwei gegen drei. Und es wird der Vater gegen den Sohn sein und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Na, da haben wir doch was uns vorgenommen heute. Also, das ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, wie man sich das manchmal so wünscht. Ja, in der Bibel, dass man immer schöne Sachen hört und harmonisch und friedlich. Jesus, der redet hier in diesem Text von Brandstiftung. Und er meint nicht etwa so ein nettes, lauschiges Kaminfeuer, sondern ein Feuer will er auf die Welt bringen, an dem man sich tatsächlich verbrennen kann, wo Konflikte entstehen. Wir müssen also klären, was meint Jesus hier an dieser Stelle? Und dann enttäuscht Jesus ja seine Anhänger, wenn er in Vers 51 sagt, meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Also habt ihr echt die Erwartung, habt ihr gedacht, hier ist alles nur ein Ponyhof? Nein, sagt er, ich bringe Zwietracht. Wie verträgt sich so ein scharfes Wort mit unserem Bild, was wir oft von Jesus haben, dieser nette Jesus, den die Bibel ja auch Friedefürst nennt, diesen sanftmütigen und von Herzen demütigen, den Gott der Liebe. Wie verträgt sich so ein Konflikttext damit? Und drittens müssen wir dann auch noch heute überlegen, was so eine Bibelstelle für uns persönlich bedeuten kann, wo sie uns persönlich herausfordert. Starten wir also erstmal mit der Brandstiftung. Feuer ist in der Bibel grundsätzlich ein Zeichen des Gerichtes. Also wenn wirklich eine Gerichtssituation ist, wenn etwas bestraft wird, wenn etwas rauskommen soll, ist oft Feuer im Spiel. Da haben wir im Alten Testament die Stadt Sodom, die wurde mit Feuer vernichtet und gerichtet. Und dann haben wir Daniels Freunde im Alten Testament, die wurden in einen Feuerofen geworfen, um ja ihren Glauben zu prüfen letztendlich. Nur was die Feuerprobe besteht, kann auch bestehen bleiben, sagt die Bibel. Luther, der übersetzt hier von Jesus, er ist gekommen, ein Feuer anzuzünden, aber wörtlich steht hier eigentlich, wumm, Feuer werfen. Mach mal die nächste Folie, da habe ich so ein Katapult mitgebracht. In der Antike, da gab es Katapulte, immer wieder gab es irgendwelche Kriege, Städte hatten fette Stadtmauern und da musste dann das Feuer dann oft rübergeworfen werden, ja, um den Feind fertig zu machen. Da waren dann Tongefäße, die mit brennbarer Flüssigkeit, mit Öl und Teer und sowas gefüllt waren. Die wurden dann hingeworfen wie so ein Molotow-Cocktail im Grunde und dann brannte der Feind. Oder wir erinnern uns vielleicht so, kennt ihr aus alten Filmen, Brandpfeile, mit denen man Strohdächer anzünden kann. Und Jesus sagt hier, Leute, hört zu, ich bin gekommen, Feuer zu werfen. Und Feuer wirft man immer im Krieg. Er sagt hiermit, ich bin ein Kämpfer. Und das Ziel ist auch tatsächlich von Jesus, etwas zu zerstören. Spannend. Wir denken ja immer, oh Jesus, der ist doch so netter und ja, einmal hat er im Tempel total aufgeräumt, aber sonst war doch immer alles nett. Hier sagt er, nein, ich bin ein Kämpfer. Solange diese Welt gut ist, wäre Jesus mit seiner Aussage der Böse. Wenn er eine gute Welt angreift, dann ist er der Böse. Aber was sagt denn die Bibel? Ist die Welt gut? Ist hier alles so, wie Gott sich das gedacht hat? Hat Gott geplant, dass wir uns fertig machen als Menschen, dass wir hier einander unterdrücken, arm gegen reich, Nord gegen Süd? Ist diese Welt wirklich gut? Die Erzählung der Bibel, die ist ganz anders. Sie sagt, die Menschheit, die war dazu berufen, in Freiheit zu leben, in der Freiheit in Beziehung zu Gott. Aber die Welt kam in Gefangenschaft, in die Gefangenschaft der Sünde. Sie wurde von Gott getrennt und damit sind die Menschen nicht mehr frei gewesen. Gottes gute Pläne, die wurden von uns Menschen durchkreuzt, weil wir keinen Bock hatten auf diesen Gott. Statt einer Gottesbeziehung sind Menschen nun seitdem in sich selbst gefangen, in Egoismus, in Gier, in Konflikten. Es gibt zwar immer wieder auch Ausnahmen, aber die grundsätzliche Diagnose ist, diese Welt ist nicht das Paradies, was Gott eigentlich für uns wollte. Jesus kam, sagt er, um suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus kam in eine verlorene Welt. Und er kam, um diese verlorene Welt zu befreien. Und deswegen das Feuer. Er kam, um Menschen ihre falschen Vorstellungen zu nehmen über Gott und über sich selbst. Er wollte sie davon befreien. Er will uns davon befreien. Wir sollen erkennen, dass es Gott ist, der uns liebt und dass er nur unser Bestes will. Und damit Jesus eben befreien konnte, musste er die Bollwerke des Teufels angreifen, wie mit so einem Feuer. Jesus, der ist nicht nur ganz Gott, sondern er ist auch ganz Mensch gewesen und deswegen hat er auch großen Respekt vor dieser Aufgabe. Vers 50 lesen wir das hier nochmal. Er muss sich zuvor taufen lassen mit einer Taufe und wie ist mir so bange, bis sie vollbracht ist. Jesus hat Respekt davor gehabt, vor dieser Taufe. Aber wie kommt Jesus dann von Feuer zu Taufwasser? Für seine Zuhörer damals ist das Symbol der Taufe klar wie Kloßbrühe gewesen. Das gab es damals im Judentum auch. Wenn jemand zum Judentum rüberkommt, sozusagen konvertiert, dann muss das alte Leben sterben, im Wasser untergetaucht werden und das neue Leben wird dann auferstehen, aus dem Wasser herausgehoben werden. Und Jesus, der spricht hier, das wissen wir, eben von seinem Tod und seiner Auferstehung. Und davor hat er Respekt gehabt. Mir würde auch die Muffe gehen, wenn ich wüsste, dass ich bei lebendigem Leibe an ein Kreuz genagelt werde und verblute und angespuckt und geschlagen und gegeißelt, der Rücken aufgerissen werde und irgendwann ersticke ich nach ein paar Stunden, wo ich da so hänge. Diese Taufe ist der Befreiungsschlag gewesen, den Jesus in dieser Befreiungsaktion für uns Menschen gehen musste. Für die Menschheit, die Knechte des Teufels war. Mit anderen Worten, Jesus, der kam in diese Welt, um sie nicht so zu lassen, wie sie war. Jesus kam, um etwas zu verändern. Und das, was er begonnen hat im Kleinen, das hat Auswirkungen für die ganze Welt, für uns heute und in alle Ewigkeit. Er wollte diese Welt verändern. Weil wenn er gesagt hätte, nö, ich will nur Frieden und ich will keinem wehtun und so, dann hätte er damit ja weiter akzeptiert, dass Menschen in der Gottesferne gefangen bleiben. Aber stattdessen hat er durch Kreuz und Auferstehung eben so ein Feuer angezündet, ein Leuchtzeichen, wo die Menschen weltweit jetzt sehen, da ist ein anderes Leben möglich. Und an diesem Kreuz, da scheiden sich seitdem die Geister. Seitdem gibt es Zwietracht, seitdem gibt es Spaltung, seitdem entscheidet sich daran, ob jemand das, was Jesus getan hat, akzeptiert oder sagt, lass mich bloß mit diesem christlichen Zeug. Und deswegen nimmt Jesus seinen Hörern auch die Illusion, er schenkt ihnen rein Wein ein. Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Wollt ihr immer nur schöne Worte hören, die euch gefallen? Nee. Ich sage, Zwietracht bringe ich. Jesus, der ist seinen Zeitgenossen damals unbequem gewesen. Eine Zeit lang war er sehr populär, aber letztendlich haben die meisten ihn verlassen. Und später wurde das Kreuz dann eine Dummheit genannt, ein Ärgernis ist es gewesen. Man kann doch nicht an sowas glauben, dass Gott jetzt stirbt, stellvertretend für die Schuld der Welt. Und doch ist das, was Jesus dort am Kreuz getan hat, relevant. Denn er hat im Grunde wie bei so einem Krieg eine Mauer durchbrochen und durch diese Mauer können wir nun heraus aus der Gefangenschaft. Durch das Kreuz ist die Möglichkeit, dass wir in die Arme des Vaters laufen und dass wir Gottes Liebe, die Liebe des Vaters wirklich erkennen und in unser Leben hineinlassen. Lukas, der bettet diese Absichtserklärung von Jesus, dieses Ziel, was er hier formuliert, ganz bewusst in andere Kontexte, andere Gerichtsworte. So spricht Jesus davor von so einem Knecht, der bereit sein soll, dass irgendwann sein Herr wiederkommt und dass er keinen Blödsinn machen soll, bis der Herr wiederkommt, sondern er wartet und er will auch ja, alles im Sinne seines Herrn tun. Der treue Knecht, der bekommt dann eine Belohnung, der Untreue wird bestraft. Also eine Gerichtssituation, da scheiden sich die Geister. Und im Text danach, da deutet Jesus dann an, dass mit ihm selber die Endzeit angebrochen ist. Es ist eine neue Zeit in der Weltgeschichte. Vorher hatten die Menschen gar nicht die Möglichkeit, sich so aufgrund des Kreuzes für oder gegen Gott zu entscheiden. Aber nun ist er da und man muss sich positionieren. Menschen sollen sich zum Guten wenden, denn das Gericht ist nahe. Jesus, der ist einer, der seinen Nachfolgern keine rosigen Versprechen macht. Er sagt hier, macht euch nichts vor, wenn ihr mir wirklich nachfolgen wollt, dann geht das quer durch eure Familien. Dann wird es Konflikte geben, die ihr vorher ohne mich nicht hattet. Da gab es noch nicht dieses von Friedrich dem Großen, jeder soll nach der eigenen Fasson selig werden. Da ist die Familie auf einmal im Stress. Vater gegen Sohn, Mutter gegen Tochter und so weiter. Damals in dieser Kultur war Familie alles. Die Sozialversicherung, es war alles. So wie im Iran beispielsweise heute. Und wenn du dich dann auf einmal einen anderen Weg einschlägst als deine Familie, deine Verwandtschaft, dann bist du draußen. Und dann hast du keine Chance mehr. Wenn du vorwärts kommen willst, brauchst du die Familie. Wenn du in Krisen abgesichert sein willst, brauchst du die Familie. Und Jesus sagt, hier, darauf könnt ihr dann nicht mehr zählen. Wenn ihr euch zu mir stellt, kann das richtig bitter werden. Und spätestens da sind wir doch dabei, dass wir auch immer wieder ja, merken, mit manchen Menschen könnten wir viel mehr Beziehung haben, wenn wir keine Christen wären. Aber die wollen das nicht und die stempeln uns dann auch irgendwo ab. Es fühlt sich manchmal wie ein Feuer an, dass du dich dann entscheiden musst zwischen Jesus und Familie oder anderen Beziehungen. Und das brennt dann, wenn du verstoßen wirst aus einer Gemeinschaft oder wenn andere einfach deinen Glauben verlachen. Wurdet ihr denn schon mal von Menschen verlassen, weil sie euren Glauben nicht toleriert haben, weil sie eure Entscheidungen, die ihr vielleicht als Christ getroffen habt, ja nicht so nachvollziehen konnten? Also ich habe das schon erlebt. Echte Nachfolge hat oft einen Preis. Und echte Nachfolge laut der Bibel wird auch immer wieder zu Konflikten führen. Das sieht man schon daran, dass von den Jüngern von Jesus nur einer einen natürlichen Tod gestorben ist, alle anderen wurden umgebracht. Die Frage ist nun, was machen wir mit so einem holprigen Bibeltext, mit so einem herausfordernden Bibeltext? Zum einen werden wir, wie an vielen Stellen auch, wir werden herausgefordert von Jesus, uns zu positionieren. Wollen wir uns von ihm befreien lassen, wenn er so ein Feuer auf die Erde wirft? Wollen wir durch diese offene Mauer gehen, in die Arme des Vaters laufen? Oder wollen wir weiter in diesem Gefangenencamp von Gott getrennt leben? Wir sind immer wieder gefragt, wie stehen wir zu Jesus? Und zum anderen zeigt dieser Text noch was anderes, nämlich, dass Jesus eine Vision hatte, einen Plan. Er sagt ja, ich bin gekommen, ich habe das Ziel, ich habe die Vision, so ein Feuer in die Welt zu bringen und dass ja viele Menschen die Möglichkeit haben, aus der Gefangenschaft rauszukommen und zum Vater zu laufen. Er hat eine Vision, einen Plan. Und das, was er in seinem Leben gelebt hat, das fing klein an, aber das hat immer mehr Kreise gezogen in die ganze Weltgeschichte hinein. Er wollte mit seinem Leben etwas erreichen, dafür ist Jesus gekommen. Und dafür stand er auch konsequent mit seinem ganzen Leben ein. Und meine Frage heute ist an uns, haben wir so eine klare Vision? Was fängst du mit deinem Leben an? Egal, ob es jetzt noch kurz ist oder lang. Was willst du erreichen? Willst du so wie Jesus eine Veränderung für andere Menschen schaffen? Menschen in die Freiheit führen? Oder willst du einfach nur dein eigenes Ding machen? Ohne eine große Vision, dass etwas Gutes entsteht, fehlt uns manchmal die Richtung, um überhaupt den allerersten Schritt zu gehen. Jede große Sache hat irgendwo mal ganz klein angefangen, wie bei Jesus. Die Geschichte ist voller Beispiele, große und kleine Beispiele von Menschen, die so wie Jesus etwas Gutes bewirkt haben, eine Vision Wirklichkeit haben werden lassen. Machen wir mal nächste Folie. Da haben wir einen jungen Mann, Luther, und dem verdanken wir die Reformation. Er war einer, der Mut gehabt hat, eine Vision zu haben. Er hat den Machtapparat der Kirche damals hinterfragt. Und er hat die Bibel aufgeschlagen und gesagt, das kann doch nicht sein, dass ihr so mit den Menschen umgeht. Schaut doch in die Bibel rein, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Wo ist denn hier die Liebe? Wo ist die Gnade? Warum wollt ihr euch nur bereichern und teure Kirchen bauen? Er hat für seine christlichen Überzeugungen gelebt und das ist dann sehr gefährlich. Und auch manche haben Luther dann verlassen. An diesem christlichen Weg haben sich die Geister geschieden. Dann machen wir mal nächste Folie, noch ein Martin Luther. Auch für Martin Luther King ist es so eine Vision gewesen, ich möchte die Ungerechtigkeit, die in der Gesellschaft ist, ich möchte die überwinden. Ich schaue in meine Bibel rein und vor Gott sind alle Menschen gleich. Wie kann es sein, dass die Schwarzen dann wie Tiere teilweise behandelt werden? Auch für ihn war es wie ein Feuer, das die ganze amerikanische Gesellschaft gespaltet hat. Aber nur weil Menschen eben so einen Traum hatten und gesagt haben, ich möchte um Gottes Willen in dieser Welt etwas bewirken. Ich möchte mich einsetzen und ich möchte, auch wenn es schwierig wird, diesen Weg durchhalten. Nur dadurch hat sich auch etwas verändert. Und dann konnten Bewegungen entstehen und Ungerechtigkeit auch überwunden werden. Haben wir noch eine Folie? Prenzlau, ja, sieht man jetzt nicht ganz so toll, das Foto oben vielleicht. Was ist deine Vision oder auch unsere Vision als Gemeinde, wenn wir Prenzlau sehen? Wollen wir für die Menschen da sein? Wir haben hier so ein tolles Gemeindemotto. Wir wollen eine Gemeinschaft von Christen sein, die Menschen in Gottes Namen begegnen. Wir wollen das tun, wir wollen es durchbuchstabieren, auch mit den unteren Sätzen. Aber kannst du dir das vorstellen, mit dabei zu sein und dich dafür einzusetzen? Auch in diesem Jahr 24? Kannst du dir vorstellen, dass die Menschen uns und anderen Kirchen die Türen einlaufen, weil sie einfach von Jesus hören wollen, weil sie Informationen brauchen, weil sie wissen wollen, wie es geht? Kannst du dir vorstellen, dass im Sommer das Strandbad hier in Prenzlau nur zu dem Zweck geöffnet wird, um stundenlang Menschen zu taufen, weil sie ein neues Leben bei Jesus anfangen wollen? Kannst du dir vorstellen, dass du über den Marktberg gehst hier in Prenzlau? Und alle 10 Meter stehen Leute zusammen, die miteinander beten und füreinander beten und Gott loben und sagen, wow, ja, wir haben mehr davon. Willst du sowas? Willst du dabei sein? Oder reicht uns unser Gottesdienst hier? Kannst du dir vorstellen, dabei zu sein, wenn kaputte Ehen, gescheiterte Leben durch Jesus repariert werden und du vielleicht auch dort ein kleines Werkzeug bist, um Menschen zu helfen, für sie da zu sein? Willst du dabei sein, wenn Menschen nur noch weinen können, weil ihnen so eine große Last genommen wird, die Schuld ihres Lebens, alles, was Mist war, weil sie es bei Jesus am Kreuz abgeben konnten? Willst du dabei sein? Wenn wir so eine Vision entwickeln, dann sind wir auch motiviert, kleine Schritte in diese Richtung zu gehen. Und aus den kleinen Schritten wird dann ein Weg. Wenn Gott unsere Stadt und Region mit neuem Wohlstand und mit neuer Hoffnung segnet, willst du dabei sein? Willst du dafür beten? Wenn das dein Traum ist, dann geh doch den ersten Schritt. Dann fang an. Und jeder Einzelne weiß vielleicht am besten, was der nächste Schritt ist, um so eine große Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Amen. Zünde an dein Feuer. Ohne die Energy, ohne